Wie risikoreich ist eure Geschäftsidee? Wie viel Startkapital steht euch zur Verfügung und wie viel braucht ihr?
Wenn man von Despot A zu Despot B geht, ist das jetzt so viel besser.
Politiker machen Selfies vor irgendwelchen Tankstellen.
Der alte Sack, der ich jetzt bin.
Hey Leute, herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Chianti und Riesling, der zweiten Folge. Mein Name ist Karl Menesena, der Einfachheit halber werde ich Mino genannt. Und mir gegenüber sitzt meine bezaubernde beste Freundin und Co-Founderin Paula Vorbeck. Paula, wie geht's dir denn heute?
Ja, hallo Mino, vielen Dank. Mir geht's wunderbar. Ich freue mich riesig auf die zweite Folge, die wir heute aufnehmen. Ja, wir wollen uns erstmal bedanken für das tolle, viele Feedback, das wir für die erste Folge bekommen haben. Mhm. Wir haben uns riesig gefreut. Ganz viele Hörerinnen und Hörer haben uns geschrieben und haben uns gratuliert erstmal zum Einstieg, aber auch natürlich konstruktive Kritik gegeben. Die war eigentlich durchgängig positiv. Ja. Und wir freuen uns sehr darüber. Und das motiviert uns natürlich auch, weitere Folgen aufzunehmen.
Absolut.
Und bin gespannt, wo das heute noch hinführt.
Ja, wir geben uns natürlich die größtmögliche Mühe, uns jetzt nochmal selbst zu übertreffen, ja, damit wir jedes Mal besser werden. Haben uns wirklich riesig gefreut über all die Zuschriften. Nochmal einen ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Und von daher würde ich sagen, lass uns doch einfach in die zweite Folge starten.
Ja, los geht's.
Was ist das heutige Thema?
Ja, wie letzte Folge angekündigt, ist das heutige Thema das erste richtige Thema. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit der Gründung an sich und den verschiedenen Unternehmensformen, die man so wählen kann, wenn man sich dann eben dazu entschließt, zu gründen. Und von daher, Paula, gebe ich doch direkt mal an dich weiter. Erzähl uns doch mal, wie das Ganze denn abläuft. Was gibt es denn so für verschiedene Unternehmensformen beispielsweise?
Ja, sehr gerne, Mino. Also wir wollen ja diesen Podcast so ein bisschen in einer Geschichte aufbauen und euch auch unsere Gründungsgeschichte näher bringen. Und deshalb fangen wir natürlich heute ganz vorne an. Vielleicht sind die einen oder anderen unter euch, die ebenfalls momentan mit dem Gedanken spielen, zu gründen, eigene Idee umzusetzen und auch in das Unternehmertum so ein bisschen einzusteigen. Und deswegen werden wir euch ein bisschen einführen heute in die Unternehmensformen, die es in Deutschland gibt. Aber dann natürlich auch euch erzählen, wie unsere eigene Gründungsgeschichte war, welche Rechtsform wir gewählt haben, warum und was uns das bis heute auch gebracht hat. Mhm. So, um ein eigenes Unternehmen zu gründen, ist es zwingend notwendig, dass ihr in diesem Zuge eine Unternehmensform wählt. Weil diese Unternehmensformen geben euch quasi gewisse Strukturmerkmale vor, wie zum Beispiel Haftung oder Organe, auch Steuer oder auch Kapitalvorgaben. Diese Unternehmensformen unterliegen einem sogenannten Typenzwang. Das heißt, es gibt nur eine limitierte Auswahl an Unternehmensformen, die man gründen kann. Wir als Gründer dürfen dementsprechend natürlich keine eigene erschaffen, sondern halten uns an die Richtlinien und die Vorgaben des deutschen Staates. Und bevor man quasi zum Notar geht oder auch nicht, gibt es Unterschiede bei den Unternehmensformen, welche Vorgaben und ja, Prozesse man einleiten muss. Solltet ihr euch fragen, welche ja, Unternehmensform die beste in eurer Situation ist. Und da haben wir euch ein paar Fragen zusammengestellt, wie zum Beispiel, möchtet ihr eher alleine oder im Team gründen? Wie risikoreich ist eure Geschäftsidee? Wie viel Startkapital steht euch zur Verfügung und wie viel braucht ihr ja, für eure Gründung oder für eine erfolgreiche Gründung? Wie viel bürokratischen Aufwand wollt ihr direkt haben? Da gibt es nämlich auch große Unterschiede bei den verschiedenen Rechtsformen. Und wie schnell soll euer Unternehmen denn an den Start gehen? Ja, kann das jetzt noch ein paar Monate dauern, weil ihr vielleicht noch in der Entwicklung seid oder seid ihr fertig und wollt direkt an den Start gehen? All das spielt eine Rolle und solltet ihr beachten. Bitte beachtet auch, dass das hier jetzt nur ein kurzer Überblick sein soll. Das sind natürlich keine direkten Anweisungen, wie ihr quasi vorgehen sollt. Wenn ihr euch wirklich dazu entschließt, zu gründen, dann lasst euch am besten auch nochmal von einem Steuerberater oder einem Rechtsanwalt beraten, welche Unternehmensform denn in eurem Fall die sinnvollste ist.
Ja, absolut.
In Deutschland unterscheiden wir in Einzelunternehmen, Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften. Mhm. Es gibt sehr große Unterschiede zwischen diesen Gesellschaften und auch verschiedene Rechtsformen noch in diesen Kategorien, die wir euch gleich kurz vorstellen wollen. Mhm. Außerdem gibt es auch sogenannte Mischformen, wie zum Beispiel die GmbH und Co. KG oder auch die Kommanditgesellschaft auf Aktien, KGaA genannt. Aber wir fokussieren uns heute auf die eben genannten drei, da diese als Gründer natürlich viel, viel eher in Frage kommen.
Ja.
So, fangen wir an bei den Einzelunternehmen. Wie der Name schon sagt, wird ein Einzelunternehmen von einer einzelnen Person gegründet. Die Unternehmensform wird in erster Linie eher von Einzelkaufleuten, aber auch Freiberuflern oder Kleingewerbetreibenden oder auch Einzelunternehmen gewählt. Die Gründung ist im Vergleich zu anderen Unternehmensformen ziemlich einfach, auch sehr kostengünstig und formlos. Und während zum Beispiel die Freiberufler einfach nur zu einem Finanzamt gehen müssen und sich anmelden müssen, müssen Gewerbetreibende zusätzlich einen Gewerbeschein ausfüllen. Das ist dann nochmal ein bisschen mehr bürokratischer Aufwand, aber geht eigentlich auch sehr schnell. Es ist überhaupt nicht notwendig, zum Notar zu gehen und irgendwie einen Gesellschaftsvertrag aufsetzen zu lassen. Das ist bei dieser Rechtsform nicht nötig. Der Nachteil, der bei einer Gründung eines Einzelunternehmens entsteht, liegt ganz klar in der Haftung. Die Haftung ist quasi eure Leistungspflicht gegenüber euren Gläubigern. Und bei einem Einzelunternehmen haftet ihr tatsächlich mit eurem gesamten Vermögen, das heißt auch mit eurem privaten Vermögen. Dementsprechend liegt hier der Nachteil gegenüber Kapitalgesellschaften zum Beispiel, wo die Haftung beschränkt ist. Genau, deswegen müsst ihr euch hier natürlich überlegen, möchte ich dieses Risiko eingehen? Lasst euch dabei auch hier nochmal bitte beraten von Rechtsanwälten oder Steuerberatern.
Ja, definitiv. Ein klassisches Beispiel für so ein Einzelunternehmen ist sowas wie ein Restaurant. Davon kann ich eine Geschichte erzählen, weil meine halbe Familie, wie ich ja beim letzten Mal gesagt habe, ganz klassisch italienische Restaurants hat hier in Deutschland, vor allem im Saarland, wo ich ja ursprünglich herkomme. Und da sind das dann meistens tatsächlich Einzelunternehmen, das dann genauso wie Paula gesagt hat, in dem Moment dann war, dass sie eben zum Gewerbeamt gehen mussten, sich entsprechend da die Anmeldung, die Lizenz sozusagen abholen mussten. Im Falle eines Restaurants oder Lebensmittelbetriebes muss man immer auch noch so eine Hygieneschulung machen, ne, damit das alles entsprechend den Vorgaben entspricht. Aber im Prinzip ist es nur Gewerbeschein abholen, dann eben die Pacht bezahlen für das Gebäude, ne, und ja, die Räumlichkeiten. Und dann kann man auch schon direkt loslegen.
Kommen wir zu den Personengesellschaften. In Personengesellschaften gibt es verschiedene Unternehmensformen, wie zum Beispiel die Gesellschaft des bürgerlichen Rechts. Diese gilt als einfachste Form der Personengesellschaft. Sie entsteht, wenn mindestens zwei Gesellschafter, diese können natürlich aber auch juristische Personen sein, sich zusammenschließen. Der gemeinsame Zweck der Gesellschafter muss aber nicht zwingend wirtschaftlicher Natur sein. Zum Beispiel schließen sich auch Ärzte manchmal zusammen zu einer GbR, um als Gemeinschaftspraxis aufzutreten. Das geht auch. Es ist nur wichtig, dass der gemeinsame Zweck in einem Gesellschaftsvertrag festgehalten werden muss. Wenn ihr sagt, ich möchte jetzt einfach einen gemeinsamen Zweck verfolgen mit einer anderen Person, ja, oder aber auch mit einer anderen Firma, also einer juristischen Person, dann könnt ihr euch ganz einfach zur Gesellschaft bürgerlichen Rechts zusammenschließen, euren Zweck in einem Gesellschaftsvertrag festhalten und dann kann es auch schon losgehen.
Sehr gut. Auch hier ein kleines Beispiel aus meinem persönlichen Umfeld. Mein kleiner Bruder hat sich auch selbstständig gemacht während seiner Studienzeit. Er war lustigerweise auch, so wie wir alle, an der CBS International Business School als Student und hat da zusammen mit einem Kommilitonen ein kleines Modelabel aufgemacht. Creative Mind heißen sie. Shoutout hier an der Stelle. Und ja, genau, da haben sie einfach entschieden, dass das für sie die beste Form ist. Einfach, weil es nicht kapitalintensiv ist. Das werden wir nachher noch feststellen, wenn wir an die Kapitalgesellschaften kommen, dass man nicht einfach mal sagen kann, ich gründe jetzt mal eine GmbH, aber gleichzeitig dann eben die Haftung in diesem Fall auf zwei Schultern liegt, nämlich den beiden Gesellschaftern der GbR. Aber weiterhin, wie du ja vorher gesagt hast, man mit seinem Privatvermögen haftet. Ne? Das gilt auch bei den Personengesellschaften, genau.
Kommen wir zur zweiten Personengesellschaft, die OHG, die offene Handelsgesellschaft, weist viele Parallelen zur GbR auf. Allerdings bringt sie auch sehr entscheidende Unterschiede mit sich. Es gibt auch im Falle der OHG ebenfalls mindestens zwei Gesellschafter, die sich für das Erreichen eines gemeinsamen Ziels zusammenschließen und auch diese müssen einen entsprechenden Vertrag aufsetzen, also einen Gesellschaftsvertrag. Allerdings ist die OHG in erster Linie für Handelsunternehmen von Bedeutung. Die Gründung ist ziemlich einfach, genauso wie die GbR, relativ unkompliziert und kostengünstig und die Haftung ist allerdings auch hier uneingeschränkt, das heißt auch hier haftet ihr mit eurem Privatvermögen.
Ganz klassisch kann man OHGs sehen, wenn ihr einfach bei euch im Dorf oder in der Stadt irgendwo einkaufen geht. Denn die einzelnen Edekas, wenn sie jetzt nicht direkt wirklich zur Zentrale gehören, und das erkennt man ja dann meistens am Namen, weil dann ja sowas dabei steht wie Edeka Mustermann oder Rewe Mustermann, das sind alles OHGs, weil das für die dann die beste Gesellschaftsform ist, weil es eben Handelsunternehmen sind.
Genau, du hast es gerade schon angesprochen, die KG, die Kommanditgesellschaft, kennen vielleicht nicht alle von euch, die gehört auch eher zu den Exoten unter den Unternehmensformen und wird auch wirklich nur von den allerwenigsten Gründern in Betracht gezogen. Ja. Die Kommanditgesellschaft ist eine Sonderform der offenen Handelsgesellschaft und unterliegt als solche auch den gleichen Gesetzen und Vorschriften. Allerdings gibt es den großen Unterschied bei den Gesellschaftern. Das heißt, es gibt bei der Kommanditgesellschaft zwei spezielle Gesellschafter, den Komplementär und den Kommandisten. Der Komplementär ist ein Gesellschafter in einer Kommanditgesellschaft, der persönlich mit seinem gesamten Vermögen haftet. Und dieser Komplementär hat auch das Recht zur Geschäftsführung. Der Kommandist allerdings ist im Gegenzug nur mit seiner eigenen Einlage haftbar. Das heißt, er haftet nur bis zu dem Betrag, den er auch wirklich eingebracht hat in das Unternehmen. Mhm. Und ja, sein ganzes andere Privatvermögen wird quasi nicht angetastet.
Wenn ich da einfach wieder zurückdenke an unsere Corporate Tax Vorlesungen, in denen wir das Ganze ja auch durchgesprochen haben, weiß ich noch ganz genau, dass die Kommanditgesellschaft immer die war, wo man immer nur davor sitzt und denkt, was war nochmal was von diesen beiden? Mhm. Aber ein gutes Beispiel wäre jetzt, dass Herr Huber, ne, mit seinen zwei erwachsenen Kindern eine Kommanditgesellschaft gründet. Herr Huber ist dann der Komplementär der KG mit einer Kapitalanlage von 50.000 Euro, haftet aber, wie gesagt, mit seinem gesamten Privatvermögen, falls das ausgezählt werden würde, während seine zwei Kinder als Kommandisten jeweils eine Einlage von 100.000 Euro einbringen. Herr Huber führt dann alles, ja, ist der Geschäftsführer, geht seinem täglichen Geschäft nach und trifft die Entscheidung, während die beiden Kinder weiterhin zum Beispiel als Rechtsanwalt und Bäcker arbeiten. Die haben mit dem Geschäft gar nichts zu tun, die haben ihr Geld mit eingebracht, damit die Firma eben gestartet werden kann. Und genau deswegen findet man eine Kommanditgesellschaft auch des Öfteren bei so Familienbetrieben und eben nicht, wenn man sich dazu entscheidet, mal schnell irgendwie, in Anführungszeichen schnell, einen Startup zu gründen.
Ja, kommen wir zu unserer dritten Hauptform, die Kapitalgesellschaften. Es gibt da drei sehr bekannte Gesellschaften, wie die Aktiengesellschaft, die UG und die Königin aller Unternehmensgesellschaften, die GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Aktiengesellschaft, um das kurz vorwegzunehmen, ist auch für uns Gründer wahrscheinlich eher uninteressant. Es ist sehr formell, eine AG aufzusetzen. Man braucht Organe wie zum Beispiel den Aufsichtsrat oder auch einen Vorstand. Nur wenige Gründer entscheiden sich für diese Unternehmensform. Man braucht auch ein sehr hohes Stammkapital von 50.000 Euro. Man braucht notariell beglaubigte Gesellschaftsverträge. Wenn man zum Beispiel eine Aktiengesellschaft gründen möchte, dann liegt hier die Besonderheit vor allem bei der Verteilung der Geschäftsanteile, weil diese ja in Form von Aktien ausgegeben werden. Mhm. Und wenn zum Beispiel ihr jetzt eine AG tatsächlich gründen möchtet und die alleine für euch nur gründet, dann haltet ihr ja quasi 100% der Aktienanteile. Mhm. Ja, kommen wir zur zweiten Kapitalgesellschaft, und zwar die Unternehmensgesellschaft, auch genannt UG. Die UG bringt die Vorzüge einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit sich, verzichtet allerdings auf das hohe Stammkapital. Das ist sehr interessant, weil eine UG bereits schon ab einem Euro Stammkapital gegründet werden kann. Ihr braucht also nicht wie bei der GmbH oder auch der AG großes Grundkapital, sondern könnt quasi mit einem Euro direkt loslegen. Mhm. Allerdings ist der Gründungsprozess ziemlich ähnlich wie bei der GmbH. Also es ist ziemlich umfangreich, bringt auch diverse bürokratische Hürden mit sich, mit Notargang etc. Hast du diese bürokratischen Hürden aber erstmal gemeistert, dann kannst du quasi das Unternehmen mit Haftungsbeschränkung direkt starten, was ziemlich vorteilhaft sein kann. Bei der UG gibt es aber eine gewisse Tücke, sage ich mal, die ihr auf jeden Fall beachten müsst. Und zwar gibt es die sogenannte Thesaurierungspflicht. Mhm. Und diese Thesaurierungspflicht ist im GmbH-Gesetz verankert. Das bedeutet, dass eine UG ein Viertel ihres Jahresüberschusses abzüglich des Verlustvortrags, also den Verlust, den ihr macht, der wird abgezogen aus dem Vorjahr. Dieser Jahresüberschuss muss als Gewinnrücklage eingestellt werden. Das bedeutet, 25% des Gewinns muss zurückgelegt werden und nur 75% dürfen ausgeschüttet werden, um im Laufe der Zeit dann auf das Stammkapital einer GmbH zu kommen, das heißt die 25.000 Euro, dazu kommen wir gleich, und dann könnt ihr quasi die UG in eine GmbH noch umwandeln. Allerdings müssen auch hier quasi die Firmierung stattfinden. Das heißt, auch hier müsst ihr nachher bezahlen, um quasi nochmal zum Notar zu gehen, um eine GmbH tatsächlich zu werden. Das heißt, ihr spart euch zwar die Kosten am Anfang bei der Gründung der UG, diese kommen aber vielleicht dann nochmal hinten dran, wenn ihr euch dann doch entschließt, eine GmbH zu werden. Dementsprechend, es ist für einen schnellen Start mit Haftungsbeschränkungen ziemlich gut. ja, und sehr vorteilhaft. Müsst euch aber überlegen, ob es vielleicht nicht doch Sinn macht, direkt eine GmbH zu gründen.
Definitiv. Ja, die UG bietet sich eben gerade für eine Haftungsbeschränkung an, wenn man alleine ist. Da gibt es nämlich dann auch nochmal so eine Sonderform der UG, wo man mit Musterprotokoll, nennt sich das, gründen kann. Das heißt, man muss nicht extra zum Notar gehen und einen speziellen Gesellschaftervertrag aufsetzen lassen. Das geht dann direkt nach Protokoll und kostet nicht so viel. Hier ein Beispiel ist von einem Partner von uns, nämlich meinbafög.de. Die kennt ihr vielleicht. Die kooperieren mit uns auch mit Compounder. Die waren bis vor kurzem tatsächlich noch eine UG und die sind ja schon ziemlich, ziemlich lange am Markt und sehr erfolgreich auch, Gott sei Dank. Die haben sich jetzt vor kurzem dazu entschlossen, das in eine GmbH umzuwandeln. Aber wenn ihr mal so euch in der Startup-Ökosphäre umschaut, werdet ihr sehen, dass ganz, ganz viele Unternehmen gerade zu Beginn tatsächlich den Weg über die UG gehen. Die wurde nämlich eigentlich tatsächlich nur zu diesem Zweck eingeführt, dass man eben schnell Gründer unterstützen kann.
Ja. Ist auch eigentlich eine sehr gute Sache, weil einfach das hohe Stammkapital bei der GmbH doch ja einige daran hindert, direkt eine GmbH zu gründen.
Ja.
Aber kommen wir doch mal zu dieser Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das ist auf jeden Fall die Unternehmensform, die derzeit in Deutschland das meiste Ansehen und auch das größte Vertrauen genießt, so wie keine andere Rechtsform. Ich meine, nicht wenige Gründer und Gründerinnen entscheiden sich für eine GmbH auch einfach wegen des Ansehens oder auch des Auftretens ihrer Kunden gegenüber. Wenn man einfach hinter seinem Firmennamen GmbH stehen hat, es ist leider immer noch so in Deutschland, dass dann einfach mehr Seriosität ausgestrahlt wird.
Ja.
Es gibt doch gewisse Hürden bei einer GmbH-Gründung. Die Gründung an sich ist sehr aufwendig, sie ist sehr zeitintensiv, vor allem kostenintensiv.
Ja,
man muss einige Dinge bezahlen, wie den Notar oder auch die Gesellschaftsverträge, Rechtsanwälte, alles, was dazu kommt. Das werden wir euch auch noch im Einzelnen jetzt aufschlüsseln, wenn wir zu unserer eigenen Gründungsgeschichte kommen.
Mhm.
Und hinzu kommt auch noch, dass quasi das Stammkapital eingelegt werden muss, und zwar in Höhe von 25.000 Euro. Das heißt, für viele ist das natürlich eine sehr hohe Geldsumme und auch eine große Schwierigkeit, dieses Geld aufzubringen. Es gibt die Möglichkeit, erstmal 12.500 Euro einzubringen in bar und den Rest quasi später einzubringen oder auch in Form von Sacheinlagen. Allerdings muss am Ende einfach das Stammkapital von 25.000 Euro vorliegen und das ist einfach für manche am Anfang zumindest nicht machbar.
Ja.
Allerdings, wenn man diese Summe aufbringen kann und diesen ganzen bürokratischen Prozess auch durchlaufen hat, dann ist die Belohnung natürlich auf jeden Fall die beschränkte Haftung. Ja? Das heißt, wenn eure GmbH eines Tages dann doch vielleicht leider insolvent gehen sollte, dann bleibt euer eigenes privates Vermögen unangetastet.
Mhm.
Ja? Also dann haftet ihr wirklich nur in Höhe des Stammkapitals von 25.000 Euro und nicht mit eurem privaten Vermögen.
Ja. Ja, und was ist das Beispiel hier, Paula? Das Beispiel ist natürlich unsere eigene Firma, die Compounder GmbH. Und um das Ganze so ein bisschen abzurunden, weil ihr die ganzen theoretischen Hintergründe zu den ganzen Unternehmensformen eben jetzt kennt, haben wir uns doch gedacht, lass uns doch mal so ein ganz kleines bisschen auch darüber sprechen, wie das bei uns abgelaufen ist. Also zum Ersten haben wir uns natürlich zusammengesessen und dann überlegt, welchen Weg gehen wir? Gehen wir den UG-Weg? Das waren wir ja wirklich am Anfang noch am Überlegen und sagen, okay, wir machen eine Gründung mit weniger Stammkapital, weil klar, man kann sie mit einem Euro gründen, aber ein Euro Stammkapital bedeutet, sobald eine Rechnung von über einem Euro reinfliegt, ist die Firma de facto insolvent, weil ja nur ein Euro Stammkapital da ist. Ne? Also das klingt zwar immer ganz schön, aber selbstverständlich muss man auch da vielleicht mit ein paar hundert oder eher ein paar tausend Euro Stammeinlage starten, aber es müssen eben keine 25.000 Euro sein. Und da saßen wir zusammen und haben eben überlegt, wollen wir dann eher günstig gründen und dann im Fall der Fälle später eben drauflegen, wenn wir die Umwandlung in eine GmbH machen. Die ist übrigens nicht zwingend Pflicht, also man kann auch Unternehmergesellschaft bleiben, weil eine Unternehmergesellschaft ist de facto eine GmbH. Sie hat die exakt gleichen Rechte und Pflichten eben auch. Sie ist halt einfach in ihrem Stammkapital beschränkter, was das angeht. Ja, und dann haben wir uns auch ein bisschen zusammengesessen, haben, glaube ich, auch mit unseren Anwälten dann nochmal gesprochen, die uns ja dann auch empfohlen hatten, vielleicht das Ganze doch direkt eher als GmbH anzugehen. Naja, da wir jetzt alle auch nicht wirklich über 25.000 Euro verfügt haben, haben wir uns dazu entschieden, Paula hat es ja gerade angesprochen, es gibt die Bargründung, das heißt wirklich 25.000 Euro, beziehungsweise mindestens 12.500 Euro, die Hälfte in bar auf das Konto zu legen und dann damit zu gründen. Es gibt die Sachgründung, dass man eben irgendwelche hochwertigen Gegenstände, die dann auch für den Unternehmenszweck eben interessant sind, mit ins Unternehmen bringt und diese dann gegengerechnet werden. Das würde aber auch wiederum bedeuten, dass wenn man insolvent geht, diese Geräte verkaufen muss und wenn die eben für das Unternehmen wichtig sind, ist dann damit letztendlich das Unternehmen so oder so de facto bankrott. Und es gibt Mischformen. Und wir haben uns für eine Mischform entschieden. Wir haben nämlich zum Teil eine Sach- und zum Teil eine Bargründung gemacht. So konnten wir uns ein bisschen die Ressourcen sparen. Wir haben ja alle drei dann entsprechend Geld zurückgelegt gehabt und das dann eben genutzt, um unsere Bareinlagen zu bezahlen und haben gleichzeitig auch Gerätschaften sozusagen mit eingebracht und haben so unser Stammkapital aufgebaut. Das war die erste Entscheidung. Dann ist es ja ein sehr bürokratischer Prozess, haben wir ja gerade schon festgehalten. Das heißt, dadurch, dass es ja wie eine Gesellschaft eben ist und man das nicht alleine macht, aber selbst wenn man es alleine macht, eben diesen Gesellschaftsweg gehen muss, braucht man verschiedene Verträge. Man braucht einmal den Gesellschaftervertrag. Da wird eben geregelt, wer hat wie viel Anteile in der Firma, wer bringt wie viel Geld mit ein. Das kann natürlich dann bei zwei Personen 50-50 sein. Das kann aber auch sein, dass die eine Person mehr Anteile hält und damit auch mehr des Stammkapitals abdecken muss als die andere Person. Das ist dann so eine Entscheidung, die man treffen muss und das muss vertraglich festgehalten werden. Dann gibt es den Gesellschaftsvertrag. Mit dem Gesellschaftsvertrag wird dann festgelegt, wie alle Regelungen in der Firma selbst sind. Also wie sieht das aus mit Gewinnausschüttung? Ja, wie sieht das aus mit Bestellung von Geschäftsführern? Wie treten die Geschäftsführer überhaupt auf? Kann es nur einer sein? Können das alle Gesellschafter sein? Wie ist da die Verteilung etc.? Also da gibt es ganz, ganz viele Regelungen, die man treffen muss und genau deswegen empfiehlt es sich halt auch wirklich, das mit einem Anwalt durchzusprechen. Man hat zwar viele, viele Vorlagen für eigentlich alle diese Verträge, aber ich bin immer der Meinung, dass wenn es darum geht, dass sowas einem das im schlimmsten Fall Genick brechen kann, dass man das doch absprechen sollte und diese Ressourcen dann doch in die Hand nehmen sollte, um das zu bezahlen. Das kann dann relativ teuer werden, das haben wir ja auch gemerkt, ja. Aber das ist nun mal Teil des Unternehmerseins, ne? Es sollte dann nicht an den falschen Enden gespart werden.
Auf jeden Fall. Aber das müsst ihr beachten. Es ist nicht nur die Einlage des Stammkapitals, das ihr aufbringen müsst, sondern diese ganzen, ja, sag ich mal, Hidden Costs drumherum. Ja, genau. Also es gibt einfach dann die Kosten, die beim Rechtsanwalt auftreten, die beim Steuerberater auftreten, die beim Datenschutzbeauftragten, solltet ihr ein Online-Unternehmen gründen und mit sensiblen Daten arbeiten, die dann von Anfang an direkt auftreten. Ihr braucht Dinge wie die Datenschutzerklärung und eure Nutzungsbedingungen, AGBs auch genannt. Und all das ist natürlich sehr kostenaufwendig, ja. Und ihr werdet da dann Rechnungen reinfliegen bekommen von den gewissen Herrschaften. Und ja, das ist dann schon ziemlich heftig. Und das müsst ihr vorher auf jeden Fall beachten, ja. Also es ist nicht nur dieser eine Kostenpunkt Stammkapital. Das bitte beachten.
Ja, absolut. Also das heißt, man hat halt auf der einen Seite diesen großen Batzen, 25.000 Euro, die aufgebracht werden müssen. Man kann dann zwar schon im Gesellschaftsvertrag festhalten, dass die Gründungskosten direkt dann vom Stammkapital abgezogen werden dürfen, sofern sie eben so schnell wie möglich wieder ausgeglichen werden. Denn die Idee des Stammkapitals ist ja, diese 25.000 Euro dürfen nicht berührt werden, weil die dann eben genutzt werden, dass wenn man bankrott geht, um die ausstehenden Rechnungen eben bezahlen zu können. Das heißt, man müsste eigentlich eher mehr Geld reinpumpen. Aber, und das sollte man vielleicht festhalten, bei Kapitalgesellschaften geht das nicht so einfach. Bei Personengesellschaften, dadurch, dass man ja mit seinem Privatvermögen haftet, ist das eigentlich so das Taschenspielerprinzip. Das heißt, Geld kommt in die eigene Tasche und Geld geht aus der eigenen Tasche. Das heißt, der Inhaber, es sind ja keine Geschäftsführer, der Inhaber einer Personengesellschaft kann einfach Geld aus der Firma rausnehmen und in die Firma reinlegen, weil es ja als gleiches Kapital gilt. Wir können nicht einfach als Geschäftsführer sagen, hier, wir sind fast bankrott, ich gebe mal 10.000 Euro meines eigenen Vermögens rein. Das geht nicht. Denn eine Kapitalgesellschaft ist immer eine Legal Entity, ja, und damit steht sie für sich selbst und wir müssten mit uns selbst tatsächlich Kreditverträge machen. Wir müssen mit uns Kreditverträge machen, damit wir Geld in die Firma geben können und die Firma muss, und zwar auch verzinst, das muss man machen, sonst ist es Steuerhinterziehung, muss verzinst quasi das Geld dann irgendwann wieder zurückzahlen. Das geht also nicht so einfach. einfach. Das muss man sich wirklich überlegen und dann eben auch sicher sein, dass man das Ganze stemmen kann. Und ja, klar, also zum einen hat man diese Verträge dann bezahlt und aufsetzen lassen vom Anwalt. Zum anderen muss man dann mit den Verträgen zum Notar gehen. Der Notar beglaubigt die Unterschriften, die man dann als Gesellschafter drauf setzt und schickt diese Unterlagen dann weiter an das Handelsregister. Denn man muss sich als Kapitalgesellschaft dann offiziell im Handelsregister anmelden. Das kostet dann auch nochmal Geld, nämlich zum einen die Notargebühren und zum anderen die Handelsregister-Eintragungsgebühren. Das summiert sich also relativ schnell. Das wird man dann auch sehen, also das ist schon sehr ressourcenintensiv. Zusätzlich dazu kommt dann auch noch die Gewerbeanmeldung, die man ja auch bei allen anderen Gesellschaftsformen hat. Das heißt, man muss zum Gewerbeamt hopseln. Der letzte Schritt in der gesamten Gründung einer GmbH besteht dann darin, dass nachdem das Gewerbe offiziell angemeldet wurde, dass man dann auch seine Steuernummer und gegebenenfalls Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, wenn man umsatzsteuerpflichtig ist, anfordern muss. Das dauert in der Regel ziemlich lang, bis das dann vom Finanzamt erteilt wurde.
Oh ja.
Ja, und ich glaube, bei uns insgesamt hat sich der gesamte Gründungsprozess, und es lag am Ende tatsächlich nur noch an der Steuer- und Umsatzsteuer-ID, mindestens ein halbes Jahr hingezogen. Mindestens.
Ja.
Und solange man keine Steuernummer hat, darf man nicht geschäftlich agieren, weil man muss auf jeder Rechnung eine Steuernummer ausweisen.
Sprich, ihr dürft kein Geld verdienen.
Genau. Ohne diese Nummer. Und wenn man das vergisst, aber schon Kosten hat in der Zeit, dann kann das einem ganz schnell auch schon von Anfang an das Genick brechen. Also hier müsst ihr einfach euch im Klaren sein, dass solche Gründungsprozesse in Deutschland leider Gottes sehr, sehr ressourcen- und zeitintensiv sind. Es ist kein Vergleich beispielsweise zu Estland, wo man sich online einloggt, mit zwei Klicks quasi seine Gründung erledigt hat und alle Dokumente direkt da sind. Das geht hier leider nicht. Also man muss da so ein bisschen langen Atem haben und sich eben auch im Klaren sein, dass man eben dann eine Weile lang noch nicht geschäftlich agieren kann und von daher die Kosten vielleicht so gering wie möglich sind, damit man eben nicht von seinem Stammkapital zehrt.
Ja. Aber nichtsdestotrotz, lasst euch nicht unterkriegen, auch von den ganzen bürokratischen Prozessen. Ihr habt es vorher gehört, es gibt auch unbürokratischere Prozesse und Gründungsformen, die man wählen kann. Wenn ihr eine Idee habt und denkt, die Lösung, die ihr damit erzeugt, wird auf jeden Fall das gesellschaftliche oder soziale Leben besser machen, dann zieht es durch, macht den Prozess und auch wir haben es überstanden. Ihr werdet es auch überstehen und dann habt ihr eine eingetragene Firma und könnt stolz darauf sein.
Absolut. Also die Nerven, die man verliert, die kriegt man dann wieder rein, dadurch, dass man ganz, ganz stolz darauf ist, dass man sein kleines Baby eben geschaffen hat.
Was ist passiert?
Ja, was ist passiert in den letzten 2 Wochen? Natürlich das große Thema, das leider immer noch über uns allen schwebt, der Krieg in der Ukraine. Er ist immer noch im Gange, schlimmer denn je. Ja, jetzt werden ja nur noch zivile Ziele angegriffen. Mariupol ist quasi nicht mehr vorhanden. Ja. Es ist eine einzige Katastrophe immer noch. Leider müssen wir auch diese Woche natürlich darüber sprechen. Mhm. Aber wir wollen halt auch ein bisschen auf die Hintergrundthemen eingehen, die einfach resultieren aus dem Krieg.
Exakt.
Zum einen natürlich die steigenden Preise, ja, für Energie, Gas, Öl, aber nicht nur wegen dem Krieg, sondern natürlich auch wegen der alltäglichen Inflation, die wir ja gerade momentan haben. Mhm. Vielleicht können wir über diese Inflation mal kurz sprechen. Ist vielleicht auch mal ganz interessant zu erklären, was es überhaupt ist.
Ja, die meisten Leute hören ja das Wort Inflation immer in den Nachrichten oder in der Zeitung und können sich da gar nicht so richtig was drunter vorstellen. Inflation ist eigentlich auch als Preissteigerungsrate oder Teuerung bekannt. Das bedeutet eigentlich im Prinzip einfach nur, dass die Preise generell ansteigen. Und zwar innerhalb von einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Wirtschaft. Also in Deutschland über die letzten 2 Jahre beispielsweise. Und das ist eigentlich gar nicht so eine schlimme Sache, wie sie immer dargestellt wird. Man versucht eigentlich immer, die Inflation auf einem relativ niedrigen Niveau zu halten. Beispielsweise die Europäische Zentralbank strebt so 2% an, weil das eigentlich ganz gut als, Indikator für eine wirklich funktionierende Wirtschaft gilt. Letztendlich bedeutet das also, wenn die Inflation steigt, so wie wir es jetzt aktuell eben sehen, dann sinkt die Kaufkraft, weil ein Euro nicht mehr so viel wert ist, wie er jetzt vor einem Jahr beispielsweise war. Wir können uns also weniger Lebensmittel etc. leisten für das gleiche Geld. Das ist die Idee.
Ja, dahinter. Ich glaube, das merkt gerade jeder, wenn er einfach beim alltäglichen Gang zum Supermarkt einkaufen geht.
Ja.
Man merkt, wie die Preise steigen. Einzelne Produkte werden eigentlich durch die Bank teurer. Mhm. Ja, ich glaube, die aktuelle Inflationsrate in Deutschland liegt bei 5,1%.
Genau.
Ja, was natürlich deutlich über diesen 2% ist. Und sie steigt.
Sie steigt.
Ja, sie sinkt nicht. Wenn sie sinken würde, dann wäre das ja so eine Art Deflation. Mhm. Ne? Das heißt, das Geld wird wieder mehr wert. Das ist quasi einfach das Gegenteil von Inflation. Mhm. Momentan steigt sie aber leider und natürlich auch von externen Faktoren getrieben, wie zum Beispiel einem Krieg in der Ukraine.
Ja, durch die Pandemie konnten wir bereits sehen, ne, dass die letzten 2 Jahre etwas inflationär waren, also die Inflation gestiegen ist. Und das wird jetzt halt eben durch den Krieg nochmal gefördert. Und wenn ich mich nicht täusche, hatte ich vor kurzem Ökonomen davon sprechen gehört, dass es wohl so Richtung 7% prognostiziert wird über die nächsten Jahre. Mhm. Und das ist ja weit, weit weg von 2%. Das heißt, wir haben hier wirklich einen großen Kaufkraftverlust. Und Paula, weißt du, wie man so eine Inflation eigentlich bekämpfen kann? Also das machen ja nicht wir, das machen ja die Zentralbanken. Aber kennst du da so ein paar Instrumente, die die Zentralbanken eben nutzen können, um dagegen zu kämpfen?
Ja, es gibt tatsächlich verschiedene Werkzeuge, und mögliche Werkzeuge, um Inflation zu bekämpfen, wie zum Beispiel Festsetzung von Leitzinsen. Mhm. Ja. Es gibt die Offenmarktpolitik, aber auch zum Beispiel die Mindestreservepflichten für Banken. Mhm. Ja. Und das sind quasi Instrumente und Tools, die Inflation nicht so rasant ansteigen lassen kann.
Genau.
Es gibt zum Beispiel auch Kommunikationsstrategien wie Forward Guidance. Vielleicht kannst du das auch den Leuten mal kurz erklären, was das ist.
Ja, mit der Forward Guidance ist eigentlich gemeint, dass die Zentralbanken ganz offen nach außen hin kommunizieren, wie sie denken, dass das Marktverhalten sich quasi entwickelt, um dem Ganzen gegenzusteuern, dass beispielsweise Anleger, aber auch Banken jetzt nicht direkt in Panik geraten und dass die Inflation noch eher antreibt. Ja, also es wird dann immer so ein bisschen, das hat man bei der EZB mit Christine Lagarde, die ja momentan die Chefin ist, gesehen, die dann eben vor die Presse tritt und sagt, welche Instrumente werden wir nutzen, um dagegen anzukämpfen oder sehen wir ein großes Problem mit der Inflation oder nicht. Hier in Europa sind wir da ja noch etwas zurückhaltender. Die Fed, also die amerikanische Zentralbank, die kämpfen ja schon mit einem deutlich gestiegenen Leitzins gegen die Inflation an. Ja, Leitzins ist ja quasi der Basiszinssatz, den die Zentralbanken für alle anderen Banken vorgeben, damit wir quasi hier sehen können, was kostet uns ein Kredit. Ja, das ist so ein bisschen, hat man ja gesehen, die letzten Jahre war es ja eher ein Negativzins, also dass man eher Geld noch verloren hat, wenn man es auf die Bank gepackt hat. Das soll jetzt wieder genau ins Gegenteil umgedreht werden, damit Leute eben jetzt anfangen zu sparen.
Mhm. Klar, alles wird teurer durch die Inflation, aber auch, wie gerade schon erwähnt, durch externe Faktoren wie zum Beispiel einen Krieg. Wie gerade schon erwähnt, sind wir einfach extrem abhängig von Energieressourcen, gerade von Ländern wie Ukraine, aber auch vor allem Russland. Mhm. Ich würde sagen, wir sprechen mal so ein bisschen über die steigenden Energiepreise,
weil
sehr das gerne. Natürlich uns alle betrifft, vor allem uns hier in Deutschland, wenn man bedenkt, dass ich glaube über 50% des Gases kommt aus Russland. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt Gas sagen würden, wir treten diesem Embargo bei, was jetzt zum Beispiel die USA beschlossen hat, dass sie quasi kein Gas mehr aus Russland beziehen werden, dann würden wir plötzlich über die Hälfte unserer Gasversorgung verlieren und müssten quasi auf andere Ressourcen und auch Länder, die uns mit Gas versorgen könnten, zurückgreifen. Das ist aber quasi nicht machbar von heute auf morgen. Deswegen ist die Politik da ja auch so zurückhaltend. Und man kann natürlich darüber diskutieren, würden wir als Bürger dann bereit sein, diesen hohen Preis zu zahlen, die immer steigenden Energiepreise zu tragen? Mhm. Ja, sind wir dazu bereit? Dafür, dass dann auf der anderen Seite Putin unter Druck kommt, oder unter Druck gerät und vielleicht sogar so der Krieg gestoppt werden kann, weiß ich nicht. Da kenne ich mich nicht genug aus. Mhm. Aber es ist natürlich immer eine große Abwägung von, können wir uns das leisten, direkt jetzt auf die Hälfte unserer Ressourcen zu verzichten.
Ja, das Stichwort hier ist ja die Versorgungssicherheit. Ne? Dass einfach sichergestellt werden kann, dass wenn wir jetzt unsere Importe stoppen, dass wir hier trotzdem weiterhin Strom haben. Ne? Einfach jetzt mal ganz plakativ gesagt. Und wie du sagst, es ist eigentlich gar nicht das Öl. Das Öl ist gar nicht so das Problem. Das Gas ist eher das Problem. Und wo kriegen wir das dann her? Also wenn man sich jetzt anschaut, dass während wir uns über Despoten wie Putin aufregen, unser Wirtschaftsminister halt eben in Katar für Ressourcen wirbt, dann fragt man sich natürlich, also wenn man von Despot A zu Despot B geht, ist das jetzt so viel besser. Also man sieht einfach, dass wir hier so abhängig sind. Ne? Deutschland ist ein Energieimporteur und ich finde, dass man vielleicht auch mal überlegen sollte, das wieder in den Raum zu werfen, zu diskutieren, ob das so clever war, die entsprechenden Austritte aus Atomenergie, Kohle etc. in dieser Reihenfolge zu machen, weil das eben auch schon vor 11 Jahren damals mit Fukushima war, dafür gesorgt hat, dass es ja diese Diskussionen schon ausgelöst wurden. War das der richtige Schritt? Hätten wir nicht alleine schon wegen der Umweltschonung sozusagen erst aus der Kohle aussteigen sollen, um damit dann mit der dann noch betriebenen Atomenergie, die natürlich nicht sicher ist, ja, so wie wir uns das alle wünschen, aber dann dennoch, ne, eben für uns die Versorgungssicherheit darstellen würde, weil jetzt einfach überhastet auszusteigen aus den Importen und dann zu sagen, ja, im Notfall verlängern wir eben einfach unsere Meiler, die ja auch jetzt nicht einfach sich so ganz einfach wieder verlängern lassen. Die brauchen ja auch ihre Ressourcen. Die haben ja auch schon gesagt, wir haben uns darauf eingestellt. Das ist einfach so eine Sache, da liege ich morgens im Bett und denke, boah, also wer hat sich da denn Gedanken drüber gemacht? Ja, also ärgert man sich da jetzt nicht im letzten Schritt dann doch drüber, dass das so entschieden wurde, ne?
Ja, Mino, das ist alles richtig, aber man muss schon auch dazu sagen, dass unsere Bundesregierung gerade alles versucht, um uns die Preise so ein bisschen auch vom Hals zu halten, beziehungsweise uns das alltägliche Leben so ein bisschen zu erleichtern. Es wurden ja Maßnahmen beschlossen, ja, die jetzt auch fast sofort greifen sollen. Zum Beispiel gibt es den Sofortzuschlag für Kinder und Jugendliche, für Geringverdienerfamilien. Also Geringverdiener jetzt hier wirklich nicht abwertend gemeint, sondern das ist einfach der herkömmliche Begriff. Dieser Sofortzuschlag in Höhe von 20 Euro sind es, glaube ich. Ab Juli soll der gelten.
Genau.
Und es gibt auch noch andere Maßnahmen, wie zum Beispiel die Corona-Zulage für besonders bedürftige Erwachsene in Höhe von 100 Euro. Es gibt eine Verdopplung des Heizkostenzuschusses für Wohngeldempfänger, für Azubis, für BAföG-Empfänger, also all die einfach jetzt wirtschaftlich nicht gerade stark sind, ja, und einfach auch sowieso vielleicht Unterstützung vom Staat benötigen. Absolut. Da wird einfach noch mehr geholfen und das ist einfach wieder ein Beweis für unseren Sozialstaat, in dem wir uns befinden. Wir werden hier nicht komplett den Preisen sozusagen ausgeliefert, ja, und jetzt zahlt einfach mal. Aber natürlich werden wir es schon spüren, klar, jeder von uns.
Ja. Wir haben auch ein paar generelle Maßnahmen, wie beispielsweise die Erhöhung des Arbeitnehmerpauschbetrags von 900 auf 1200 Euro, sowie die Erhöhung des Einkommenssteuerfreibetrags auf 10.347 Euro. Das war ja bis vor kurzem knapp unter 10.000 Euro. Wir haben auch eine Erhöhung der Kilometerpauschale auf 38 Cent ab dem 21. Kilometer. Das war eigentlich befristet erstmal gedacht von 2024 bis 2026. Wird also jetzt vorgezogen. Und wir haben auch, und das wurde ja mehrmals schon angesprochen, die Abschaffung der EEG-Zulage ab Juli. Hier wird sogar gerade in den Raum geworfen, ob wir es nicht aufgrund des Krieges, weil das waren sowieso wegen der steigenden Energiepreise schon Maßnahmen, die beschlossen wurden, beziehungsweise in Absprache waren. Hier wird eben jetzt überlegt, das sogar noch vorzuziehen, dass relativ schnell die EEG-Umlage abgeschaffen wird, was wir dann auch sehr schnell beispielsweise an unseren Heizkosten sehen werden oder an den Strompreisen.
Ja, und ich meine, wir erleben es auch gerade jeden Tag, wie unfassbar teuer Benzin und Diesel geworden ist. Ja? Tanken ist quasi ein Hobby für Reiche, sagt man jetzt im Scherz. Und Politiker machen Selfies vor irgendwelchen Tankstellen anzeigen. Und da gab es jetzt ja auch den Vorschlag von unserem Finanzminister Christian Lindner, dass die Senkung des Preises pro Liter Benzin und auch Diesel durch einen Zuschuss aus dem Staatshaushalt erbracht werden soll. Dieser soll allerdings zeitlich befristet sein. Was hältst du denn davon?
Ja, also ich bin ja generell, das weißt du, politisch eher dem Liberalismus zugeneigt, weil ich ein Freund der freien Marktwirtschaft bin. Ich meine, ne, wir sind Business-Studenten, machen wir uns nichts vor, und Unternehmer. Von daher sind wir ja quasi dem... ist das doch glasklar. Dann sind wir doch dem System sozusagen ausgeliefert. Nein, Scherz beiseite. Selbstverständlich bin ich ein ganz großer Freund von unserer sozialen Marktwirtschaft. Das ist ja nochmal was anderes wie der Kapitalismus, der ja immer hier so als böses Wort benutzt wird. Auf der einen Seite ärgere ich mich selbstverständlich brutal drüber, dass ich jetzt an der Zapfsäule so viel bezahlen muss, vor allem, weil ich in meinem Leben tatsächlich noch nie gesehen habe, dass der Dieselpreis über dem Benzinpreis liegt. Und wer hat jetzt mittlerweile ein Dieselauto? Ich. Und das ist natürlich dann ein bisschen ärgerlich. Je,
kein Elektro?
Nein, tatsächlich noch kein Elektro. Vielleicht irgendwann bald mal ein Hybrid, aber ich habe tatsächlich noch einen Diesel. Und aber einen Schritt sauberen, Schritt für Schritt, einen sauberen Diesel. Das möchte ich noch mit dazu sagen. Das heißt
also
natürlich
kein VW.
Kein VW. Oh. Von daher ärgere ich mich natürlich auch über die Kosten, ja. Andererseits, wie gesagt, bin ich ja ein Freund der freien Marktwirtschaft. Und das klingt mir dann doch sehr nach einem planwirtschaftlichen Instrument, nämlich, dass der Staat hier eingreift. Ich finde es natürlich gut, dass versucht wird, die Preise in irgendeiner Form zu beschränken. Die anderen Vorschläge, die gemacht wurden, wie eine Spritpreisbremse, sind ja genau in die gleiche Richtung. Also unabhängig davon, ob das dann einfach aus einem anderen politischen Lager kommt, landen wir auf dem gleichen Prinzip, nämlich dass hier einfach eingegriffen wird in den Markt. Man kann davon halten, was man will. Ja, wenn man eben eher links geneigt ist, das ist ja nicht negativ gemeint, sondern politisch links geneigt ist, dann freut man sich natürlich über alles, was in irgendeiner Form mehr Planung sozusagen bringt und mehr Einhalt gebietet. Ich bin da kein Freund davon. Ja, und das, obwohl ich ja auch dafür bezahlen muss. Ist jetzt nicht so, als wäre ich hier ein, wir sind ja noch in unserer Startup-Phase, von daher, wir sind ja noch nicht die Millionäre, ja, die rumrennen und ganz erfolgreiche Unternehmen haben. Von daher spüre ich das schon sehr stark, wenn ich tanken gehen muss. Und ich muss nun mal auch ein bisschen Auto fahren. Ist jetzt nicht so, als könnte ich überall mit dem Fahrrad hin. Und das ist halt das Schlimme. Und es trifft natürlich, wie immer, die Familien mit den geringeren Haushaltseinkommen. Finde dann aber die Diskussion immer so unnötig, dass dann gesagt wird, ja, das ist ja nicht nur für Leute mit geringen Einkommen, sondern es trifft alle. Ja, natürlich trifft es alle, ja, weil das halt eben an diesem Punkt einfach auch um was geht, das alle Leute betrifft. Man kann nun mal nicht einfach sowas machen wie eine Umsatzsteuersenkung. Das geht nicht einfach so larifari. Es gibt halt nun mal das Grundgesetz und das Grundgesetz steht über allem. Und solche Entscheidungen müssen im Einklang mit dem Grundgesetz getroffen werden. Von daher ist die Entscheidung an sich interessant. Ich finde es auch gut, dass Herr Lindner das im Austausch mit den europäischen Partnern macht, also nicht einfach irgendwas vorschlägt, sondern sich hier wirklich abklärt, wie machen das die anderen Länder. Da kann man auch nochmal sich ein bisschen einlesen. Das finde ich gut, dass man da zumindest im europäischen Austausch ist und nicht einfach nur nach vorne bricht. Gut, aber genug über Preise und Inflation, das ist ja leider schon die ganze Zeit in unseren Köpfen. Was ich ganz interessant fand, war vor 2 Tagen die Rede von Präsident Zelensky im Deutschen Bundestag. Wie fandest du die denn? Mhm.
Ich habe fast geweint, muss ich dir ehrlich sagen. Ich fand es herzzerreißend.
Ja, sehr emotional,
Mann, ne? Ja, unglaublich, sehr emotional. Der Mann sitzt da und kämpft quasi mit allem, was er hat für sein Land. Mhm. Ich meine, zum einen fand ich es toll, ja, ich finde es gut, dass so jemand quasi live in den Bundestag geschaltet werden kann und die Bundestagsabgeordneten sitzen da und hören ihm zu und leisten dann auch Standing Ovation danach, ja. Wobei ich das ganz lustig fand, dass er Deutschland ja auch schon ziemlich kritisiert hat, oh ja. Ja, und quasi auf das Thema, wir sagen quasi jedes Jahr nie wieder, ja, und dann passiert es aber doch wieder in Europa, ja. Und dann stehen die Bundestagsabgeordneten am Ende auf und klatschen 2 Minuten lang. Ich meine, natürlich ist es ein schönes Zeichen und ich finde auch ganz ehrlich, Deutschland leistet sehr viel. Ja, es ist halt immer diese Diskussion. Sollte zum Beispiel ein Präsident Zelensky nicht einfach aufgeben? Sollte er mit seinem Kabinett nicht einfach zurücktreten, um quasi noch mehr Leben zu retten? Ja, um quasi diesen Krieg dann doch einfach zu stoppen? Ja. Das ist in den Köpfen der Ukrainern aber keine Option. Das ist das Problem. Ja, wenn er zurücktreten würde, dann gilt er in seinem Land als Feigling, als Verräter. Und das, keine Ahnung, also das sehen die Ukrainer einfach ganz anders, als wir das jetzt von außen so betrachten. Ja, rational betrachtet ist es wahrscheinlich das Beste zu sagen, Leute, wir geben auf, wir werden neutral, wie auch immer, und dann um quasi das Land zu schützen, weil wenn Putin das Land einfach komplett dem Erdboden gleich macht, dann ist es ein Failed State und niemand hat was mehr von der Ukraine und es werden Millionen von Menschen sterben und noch viel mehr Millionen werden auf der Flucht sein. Ja? Wir haben ja jetzt, glaube ich, schon über 6 Millionen Flüchtlinge, Binnenflüchtlinge, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und
wohin sollen die zurück, wenn alles kaputt ist? Ne?
Ganz genau, geht ja nicht mehr. Und deswegen, es ist also eine sehr, sehr schwierige Frage und ich kann da auch überhaupt nichts zu sagen, weil ich bin da überhaupt kein Experte für, aber einfach aus emotionaler Sicht ist es eine unglaubliche Leistung, was dieser Mann, dieser Zelensky, der Präsident, der vorher Komiker war, ja, der ein Fernsehstar war, wie der sich jetzt quasi hinstellt und der Held seiner Nation ist, ja, der hält den Laden zusammen, aber Wie lange noch, ist die Frage. Und mit was muss er am Ende dafür bezahlen? Ja? Mhm. Mit seinem Leben oder nur mit seinem Amt oder mit Exil? Man weiß es nicht.
Ja, was ist der Preis? Ne? Das fragt man sich wirklich. Ja. Nee, ich bin da auch absolut deiner Meinung. Was ich dann im Anschluss interessant fand, und da ging ja auch so ein bisschen Empörung durch unser Land, was hältst du denn davon, dass wir dann nach der Rede einfach direkt ohne Innehalten zur Tagesordnung übergegangen sind?
Ja, völlig absurd, aber das ist halt auch Teil der Arbeit von einem Bundestagsabgeordneten. Ja, also man muss natürlich auch irgendwo gucken, dass die innenpolitischen Themen und auch jetzt die Themen wegen Corona und diesen ganzen Maßnahmen natürlich auch besprochen werden. Absolut. Aber es ist natürlich schwer, über Banalitäten, sage ich mal, zu sprechen, wenn vorher Präsident Zelensky aus dem Krieg zugeschaltet war. Ja?
Absolut.
Das ist sehr schwierig. Ich fand es auch in dem Moment irgendwie ein bisschen lächerlich und absurd, aber im Nachhinein muss ich ehrlich sagen, sorry, aber die machen auch nur ihren Job, ja, okay. Und die versuchen sich wenigstens auch noch um uns zu kümmern, deswegen will ich die da auch ein bisschen in Schutz nehmen, aber ich kann die Empörung auch verstehen, die danach aufgekommen ist.
Ja, es ist halt eine Gratwanderung, ne? Zum einen, wie du sagst, ist es ihr Job, man hätte vielleicht einfach aus Pietätsgründen und wenn es nur 2-3 Minuten quasi Pause sind, bevor man dann direkt einfach weitergeht. Das hätte vielleicht schon alleine gereicht, um die Gemüter etwas zu beruhigen.
Ne? Ja, auf jeden Fall. So, kommen wir noch ganz kurz zu einem letzten Thema, das ich noch mit dir besprechen wollte. Und zwar am 27.03. finden im Saarland, in deinem schönen Heimatbundesland, Landtagswahlen statt.
Exakt.
Und ich hatte gesehen, also momentan ist ja quasi eine CDU-geführte Landesregierung zusammen mit der SPD am Start und jetzt wird neu gewählt und ich hatte mir ein paar Umfragen angeguckt und sehe mit Erstaunen, dass ja die SPD ziemlich weit vorn liegt in den Umfragen, gefolgt von der CDU und dann, zwar mit großem Abstand, aber trotzdem ziemlich erschreckend, kommt auch schon mit 6,7% die AfD. Wie kann das denn sein?
Ja, also im Saarland ist das immer so eine Sache. Also wir haben da tatsächlich noch, ich sag mal in Anführungszeichen, die beiden Volksparteien, die ja im Bund nicht mehr so stark sind. Ich glaube, du hattest ja vorher auch nochmal die Wahltrend angeschaut und wir sind jetzt da bei 37,4% SPD, 30,4% CDU, also doch ein großer Teil.
Großer Unterschied.
Ne? Großer Unterschied auf der einen Seite und ein großer Teil eben der Bürger, die dann doch immer noch zu diesen Volksparteien tendieren. Und der dritte Platz ist immer der dritte Platz ist immer so ein bisschen, ich sag mal, Grabenkämpfe zwischen AfD, Grüne, Linke und der FDP, die so ein bisschen eben gucken, wie verteilen sich jetzt so die letzten Prozentpunkte an uns. Und es gab ja auch schon einen größeren Skandal im Saarland, was die AfD anging, weil die doch auch mal eine Weile lang irgendwie gesperrt wurden, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, weil es da eben auch rechtsextreme Vorwürfe gab. Das heißt, ich würde es jetzt nicht direkt als Problem bezeichnen, aber man sieht eben, dass auch in den westlichen Bundesländern, und da ist das Saarland eben auch keine Ausnahme, doch letztendlich auch ein Teil der Bürger dann in dieses Lager tendiert. Mhm. Aber man muss auch wirklich dazu sagen, ich habe jetzt hier gerade die Ergebnisse neben mir, 6,7 ist die AfD mit Platz 3, also wie du sagst, ein Riesenunterschied, aber schon 5,9 danach sind die Grünen und 5,4 die FDP und 4,4 die Linken. Also man sieht, diese Unterschiede sind nicht groß und ich bin daher sehr, sehr gespannt, was jetzt noch in der letzten Woche passiert, bis es dann eben nächste Woche Sonntag zu den Wahlen kommt. Also das wird spannend.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, was da nächste Woche passiert und ich finde es einfach erstaunlich, weil die Grünen ja als neue sozusagen Volkspartei bundesweit gelten und doch immer stärker werden, fand ich das jetzt hier interessant, dass da die AfD tatsächlich vor den Grünen liegt.
Absolut.
Finde ich auch ein bisschen schade natürlich und erschreckend, aber gut, solange der Abstand zu den führenden Parteien SPD und CDU so groß ist, mache ich mir da noch keine Sorgen.
Ja.
Interessant finde ich es aber auch, dass zum Beispiel Tobias Hans, der ja momentan der Ministerpräsident ist von der CDU, dass der ja jetzt allen Anschein nach abgewählt wird und die SPD das Ruder übernimmt, wenn man den Umfragen traut. Ja, man weiß es natürlich nicht, nächste Woche wird entschieden.
Ja.
Aber das fand ich dann doch sehr erstaunlich, weil ich immer dachte, dass Tobias Hans eigentlich ein relativ beliebter Ministerpräsident ist und war. Ja, wie gesagt, das waren so nur meine Eindrücke. Ich weiß es natürlich nicht, was in dem Bundesland an sich vorgeht, aber er wirkte immer auf mich sehr kompetent.
Ja.
Aber wir werden sehen. Ja. Wir werden sehen, was nächste Woche passiert.
Genau. Dann können wir uns in der nächsten Folge dann drüber unterhalten, wie der Ausgang war.
Ja, auf jeden Fall. Das machen wir. Ich bin gespannt.
Sehr schön.
Was treibt euch um?
Ja, was treibt uns um? Das ist ja unsere dritte Kategorie. Und wie beim letzten Mal würde ich einfach dir als allererstes das Wort überlassen, Paula. Ladies first sozusagen. Paula, was treibt dich um?
Mein Thema diese Woche lautet Freundschaft. Und zwar, ja, bin ich tatsächlich in meinem Leben, glaube ich, gesegnet mit ganz, ganz tollen Freunden, mit Menschen, die schon sehr, sehr lange in meinem Leben sind oder auch erst vielleicht einige Jahre, aber dass Freundschaften sind, du gehörst natürlich auch dazu, mein Liebling.
Vielen lieben Dank.
die wirklich mein Leben lang da sein werden, wo ich mir sicher bin, dass ich anrufen kann, dass ich, wenn ich Probleme habe, zu diesen Personen gehen kann und ich auch wirklich immer ja, Hilfe bekommen werde. Und heute Abend bekomme ich tatsächlich Besuch aus der Schweiz von einer sehr, sehr guten alten Freundin, die ich damals, 2015 war das, in den USA kennengelernt hatte. Wir haben an einer Universität zusammen studiert für ein Semester und haben uns dann dazu entschlossen, das restliche Jahr zusammen zu reisen und waren in Los Angeles, wir waren in New York. Aus Los Angeles hatte ich mich damals dann auch übrigens für die CBS beworben. Also das war auch der Grund, warum ich dann nach Köln kam. Also es hing alles miteinander zusammen. Auf jeden Fall kommt mich diese Freundin heute Abend wieder besuchen und wir haben uns das letzte Mal vor Corona gesehen. Ja, einfach auch wegen den Reisebeschränkungen und den Corona-Maßnahmen ging das einfach bis dahin nicht. Und ja, das ist jetzt auch schon fast wieder 3 Jahre her. Das ist unglaublich. Schön. Aber wir hatten immer den Kontakt gehalten und haben uns immer ausgetauscht. Und man kennt das vielleicht, dass man mit manchen Menschen einfach nicht jeden Tag kommunizieren muss. Aber wenn man sich sieht oder wenn man sich dann mal hört am Telefon oder auch einfach nur über eine WhatsApp-Nachricht, ist es quasi wie immer. Und das ist tatsächlich mit dieser Freundin so der Fall. Ich freue mich riesig, dass sie heute kommt. Sie wird meine Tochter das erste Mal kennenlernen. Schön. Sie wird mich hier in der neuen Wohnung besuchen. Es ist einfach für mich so eine schöne Sache, dass es Menschen in meinem Leben gibt, die, egal wie lange man sich nicht gesehen hat, trotzdem einen immer wieder besuchen möchten, die die Freundschaft aufrechterhalten möchten und mit denen man einfach immer eine richtig tolle Zeit haben kann. Und das hoffe ich, dass jeder Hörer und jede Hörerin hier heute im Podcast ebenfalls solche Menschen in seinem Leben hat und genau das Gefühl, was ich heute auf jeden Fall habe, verstehen kann. Und darüber wollte ich mit dir sprechen, weil ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen muss man einfach sagen, Ländergrenzen sind wirklich völlig egal, Hautfarbe ist völlig egal, Sprache ist völlig egal. Wenn man sich gut versteht und mit tollen Menschen umgeben sein kann, dann ist das das größte Geschenk, was wir haben können. Und das müssen wir verteidigen und das müssen wir beschützen.
Absolut.
Das ist meine absolute Meinung. Für mich ist Freundschaft und Familie das Allerwichtigste im Leben. Mhm. So toll wir alle Unternehmertum finden und so toll wir alle unsere Karrieren vorantreiben möchten, das ist das, auf was es im Leben ankommt. Ja. Und wenn ihr solche Freundschaften habt, dann pflegt die um jeden Preis.
Definitiv.
Das ist wirklich das Schönste.
Definitiv. Ja, ohne Freunde, ohne Familie, ohne diesen Rückhalt, den man durch diese Person bekommt, kann man gar nicht erfolgreich sein, kann man sowas gar nicht umsetzen, weil die eben einem auch den nötigen Halt geben, gerade in den Zeiten, in denen es eben dann nicht so gut läuft. Das haben wir ja letztes Mal schon angesprochen, dass ein Unternehmen zu gründen nicht bedeutet, dass alles Larifari und rosa-rot ist, sondern dass es da auch streckenweise eben Phasen gibt, in denen man sich richtig scheiße fühlt, weil man nicht vorankommt oder weil man einfach auf was wartet, weil es keine Rückmeldung gibt, weil man, keine Ahnung, auf Investorensuche ist und nur Absagen bekommt. Also solche Phasen gibt es und da braucht man Rückhalt und gerade Freunde und Familie sind da einfach eine große, große Grundlage, die einen da unterstützen. Und das finde ich fantastisch. Ne? Und mir geht das genauso wie dir. Ich habe auch ein paar Freunde, vor allem eben hier an der Stelle mein bester Freund, der in der Heimat immer noch wohnt, in Südhessen, der nicht hierher gezogen ist wie ich, den ich jedes Mal besuchen gehe, wenn ich wieder zu Hause bin, dem ich dieses Jahr als Trauzeuge bei der Hochzeit an der Seite stehen werde, wo ich mich riesig drauf freue. Bei ihm ist es genauso, dass ich wirklich jedes Mal, auch wenn wir irgendwie ein paar Tage, paar Wochen nicht jetzt miteinander geschrieben haben oder wir uns monatelang nicht gesehen haben, es einfach immer noch genauso ist, als hätten wir uns erst gestern gesehen und wir können über alles reden und das ist einfach so eine schöne Sache, dass ich wie du eben hoffe, dass das jeder nachvollziehen kann und eben auch jeder solche Freunde eben in seinem Leben hat.
Unbedingt. Ganz, ganz wichtig. Finde ich sehr schön, dass du das Gefühl auch kennst.
Ja, definitiv, natürlich.
Ja, Mino, Was treibt dich denn heute um?
Ja, was treibt mich um? Wie wir ja bei der letzten Folge schon angesprochen haben, kennen wir uns jetzt ja knapp 3 Jahre. Und ich hatte ja gesagt, dass wir uns kennengelernt haben kurz vor meinem Geburtstag. Jetzt ist kurz nach meinem Geburtstag. Deswegen ist mein kleines Thema, das mir so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, vor allem...
Wie alt bist du nochmal geworden?
29 Jahre. Ich wollte schon gerade sagen...
Glückwunsch!
Vielen lieben Dank. Der alte Sack, der ich jetzt bin, hat sich dann natürlich gedacht... Reden wir doch mal so ein kleines bisschen über das Älterwerden. Das Älterwerden und welche Vor- und Nachteile damit einhergehen. Nein, also es ist natürlich ganz spannend für mich, dass ich, wie gesagt, jetzt noch genau ein Jahr habe, wo ich noch sagen kann, ich bin in meinen 20ern und dann bin ich schon 30 Jahre alt, was wir hoffentlich mit einem schönen Event dann zusammen feiern, Freunde und Familie.
Oh ja.
Und ja, ich habe mir dann einfach auch wirklich gedacht, so zum einen gerade eben dadurch, dass wir Unternehmer sind und jetzt so einen Flow halt auch haben, seit 3 Jahren eben konstant an einer Idee zu arbeiten, an einem Unternehmen zu arbeiten, dass man doch dann so in seinem Trott drin ist, dass diese 3 Jahre einfach verflogen sind. Das ist nicht mehr
unfassbar.
Normal. Ja, ja. Ich wollte eigentlich sogar noch zu Beginn dieser Folge sagen, überleg mal, wie schnell jetzt diese 2 Wochen alleine schon vergangen sind, seitdem wir die letzte Folge aufgenommen haben. Das ist ja, ja. nur vorbeigehuscht. Und wie krass das doch ist, dass man, also dass das Zeitgefühl sich so ändert, wenn man älter wird. Auf der einen Seite eben dadurch, dass man so einen Trott hat und auf der anderen Seite, weil man eben, das klingt jetzt so pessimistisch, aber auch gar nicht mehr so viele Sachen hat, die man noch alle so erreichen oder erleben kann. Weil man hat das ganze coole Zeug jetzt schon hinter sich, ne? Man ist ja schon 18 geworden, ja? Man hat ja jetzt sein Abi, man hat ja jetzt seinen Uni-Abschluss und man hat jetzt ein Unternehmen gegründet, ja? Und dann sind nur noch ein paar Sachen da. Du bist ja sogar noch einen persönlichen Schritt weiter mit, du hast ja schon dein eigenes Kind, ja? Also das sind ja so Sachen, da kommt ja dann, so dämlich das klingt, da kommt ja gar nicht mehr so viel, ne? Und das ist so spannend, wenn man das so Revue passieren lässt und sieht, wie sich das verändert. Ich meine, du bist ja noch mal ein Stückchen jünger als ich, jetzt auch nicht so krass, aber merkst du das auch schon so bei dir selbst?
Das ist witzig, dass du das sagst, weil tatsächlich, also ich habe jetzt ja auch in gut einer Woche Geburtstag und ich werde dann stolze 26 Jahre alt. Und tatsächlich ist es dieses Jahr, das habe ich vor ein paar Tagen erst mit einer Freundin besprochen, dieses Jahr ist es das erste Mal, dass ich so das Gefühl habe, oh, ich werde älter. Natürlich ist 26 immer noch sehr jung, auch 29, mein Lieber, ist noch sehr jung.
Ja,
wir haben unser ganzes Leben noch vor uns. Aber wie du gerade richtig gesagt hast, also seit der Geburt vor allem meiner Tochter hat sich natürlich einiges verändert. Ja? Man ist natürlich dann gezwungenermaßen schon irgendwie ein Stück erwachsener geworden, man muss mehr Verantwortung übernehmen. Man hat jetzt einfach auch Verantwortung noch über ein anderes Leben und nicht nur über sein eigenes. Und all diese Faktoren spielen natürlich eine Rolle. Man ist Geschäftsführer und Geschäftsführerin von einem Unternehmen, von einer GmbH, wie wir vorhin besprochen haben. Das ist natürlich, alles bringt Pflichten mit sich. Ja, nicht nur Rechte, wie man so schön sagt, im Unternehmen, im Unternehmertum. Und ja, doch, das macht mir auf jeden Fall schon auch zu schaffen, beziehungsweise ich denke mehr darüber nach. Was möchte ich denn noch alles tun? Ja, weil, wie wir gerade schon gesagt haben, wir sind immer noch sehr jung, wir können immer noch überall hin, wir können auch immer wieder von vorne anfangen. Das ist immer möglich, ja.
Das sowieso, ja.
Aber ja, man hat einfach auch jetzt wieder andere Faktoren in seinem Leben, als damals ich irgendwie in den USA noch frei unterwegs war sozusagen und noch nicht wirklich wusste, wo ich nachher landen werde, ja. Das ist natürlich heute anders und man muss gucken, dass man seine Pflichten tut, ja, das ist klar. Also man hat nicht mehr die Freiheiten von früher.
Ja. Ja, ich finde, man merkt das halt auch eben ganz stark daran, dass man eben solche Meilensteine schon abgeräumt hat. Ne? Wie gesagt, wenn man eben gerade noch im Studium ist und noch gar nicht so wirklich weiß, vielleicht auch noch gar nicht sicher ist, wo arbeitet man am Ende und so, dann ist man dann noch so ein bisschen loose, was das Ganze angeht. Ne? Und dann vielleicht auch noch eher ein bisschen offener und dann noch nicht so gesettelt. Wir haben ja quasi uns damit schon alleine, dass wir uns ja als Gründer ja einen Firmenstandort aussuchen müssen, ja damit schon so ein bisschen auch festgelegt, da wird es dann höchstwahrscheinlich auch bleiben für eine Weile, ne? Man kann natürlich mittlerweile alles remote machen, das ist ja gar kein Problem, aber man trifft ja solche Entscheidungen dann quasi nicht einfach so aus dem Bauch heraus. Man macht die ja, weil man dann eben einen Stand im Leben schon erreicht hat und solche Sachen schon mal abgehakt hat. Und das finde ich einfach sehr, sehr spannend. Ne?
Ja, ich meine, bestes Beispiel, wir haben gerade über steigende Spritpreise und Energiepreise gesprochen. Ja? Also Entschuldigung, vor ein paar Jahren im Studium war unser größtes Problem die nächste Klausurenphase und wie man quasi das Semester einigermaßen übersteht und besteht.
Ja.
Und heute müssen wir uns Gedanken machen, wie kann ich meine Stromrechnung bezahlen? Mhm. Ja? Wie kann ich meine Miete bezahlen? Wie kann ich meiner Tochter irgendwann mal, wenn sie dann abgestillt ist, gutes Essen auf den Tisch bringen? Ja? Oder mal einen schönen Urlaub sich gönnen? Ja? Also das sind alles Themen, die jetzt einfach eine Rolle spielen. Und man war einfach, sage ich mal, freier noch vor ein paar Jahren. Aber nicht unbedingt, ich sage nicht unbedingt, dass es besser war, sondern es war einfach anders.
Anders, ja.
Und die jetzige Zeit ist auch mega schön. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als das zu durchleben, was wir gerade alle erleben. Aber es ist natürlich auch anstrengender und man hat mehr Verantwortung, ganz klar.
Das stimmt. Und deswegen finde ich es auch immer umso erstaunlicher oder umso bemerkenswerter, und das gilt ja auch für uns, dass es eben Leute gibt, und das können wir ja nur unterstreichen, ja, und encouragen, die sich dazu entscheiden, eben dann doch das Risiko zu gehen und ein Unternehmen zu gründen, weil das ja eben nicht bedeutet, dass man dauerhaft gesichertes Einkommen hat. Man muss das sich erstmal erarbeiten. Ne? Das ist die Arbeitnehmerperspektive, ist immer ein bisschen einfacher, dann ist klar, ich kriege mein Geld, dann kann ich meine Rechnung bezahlen. Als Unternehmer muss man dann erstmal gucken, dass das Geld in die Firma fließt, damit man dann auch Geld außer Firma fließen lassen kann.
Ne? Ja, Mino, ich würde sagen, wir machen einen Cut an dieser Stelle. Mhm. Es hat mich wieder riesig gefreut, mit dir zu sprechen.
Oh, es war super.
Ganz kurz, Leute, für euch als Info, in 2 Wochen kommt die erste Aufzeichnung unserer Spezialfolge. Mhm. Und zwar haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast. Das wird eine mega spannende Folge. Wir werden eine ganz bestimmte Industrie beleuchten und drüber sprechen. Seid gespannt. Es wird auf jeden Fall extrem interessant und ich freue mich jetzt schon sehr darauf.
Ich freue mich auch mega drauf. Ihr werdet da auch noch dann zu gegebener Zeit eben Infos erhalten. Wie immer gilt erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass ihr uns so fleißig zuhört. Gebt uns gerne weiterhin Feedback, ja, bewertet uns gerne auf den entsprechenden Portalen. Und ich, Paula, freue mich jetzt umso riesiger auf die nächsten 2 Wochen. Freue mich darauf, dann wieder mit dir und dann unserem Gast quatschen zu können.
Auf jeden Fall. Ciao, Leute.
Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.